hast. Okay, sehr schön, fangen wir an. Letztes Mal haben wir ja mit dieser Tour de Force-Rechnung da das sogenannte retardierte Potenzial oder die retardierten Potenziale hergeleitet. Ja, also da war das Idee, war die Idee, ich gebe mir eine Ladungs- und eine Stromverteilung vor und will dann wissen, welche Felder da rauskommen, elektrische und magnetische. Und da war halt die Maxwell-Gleichung, da hatten wir, dass wir das E-Feld schreiben können als die Zeitableitung eines Vektorfeldes und ein Gradient eines Skalarfeldes, und das A-Feld, das war einfach die Rotation dieses Vektorfeldes. Und dann hatten wir noch diese Lorentz-Eichung. Oder genauer gesagt die Lorentz-Eich-Bedingung. Ja, weil dieses Vektorfeld nur bis auf den Gradienten eines Skalarfeldes bestimmt ist, und dann kann man immer umeichen, beliebige Freiheit habe ich. Und da war es halt schön für die, jetzt muss ich nur wieder mit diesen ganzen, mit den ganzen Mühs und, ja, hier ist es. Ja, und da war halt, dass bequem ist zu fordern, dass diese Kombination hier verschwindet. Und wenn das so ist, dann war halt, dann waren halt die Maxwell-Gleichungen einfach dieser D'Alembert-Operator oder Wellenoperator, das gab gerade μ0 mal j. Und das skalare Potenzial, da der D'Alembert drauf angewandt, gibt gerade das Rho 1 durch Epsilon 0 mit zum Einheiten umrechnen. Und dann hatten wir diese mit der Green-Funktion, mit dieser retardierten Green-Funktion. Hatten wir herausgefunden, dass diese Potenziale hier, dass ich diesen, den schreibe ich auch nochmal an, den D'Alembert-Operator, den kann ich invertieren. Also sozusagen hier diesen Laplace, den D'Alembert hoch minus 1 anwenden. Dieser D'Alembert-Operator ist halt die 1 durch c Quadrat mal die zweite Zeitableitung minus den Laplace-Operator, der auf die räumlichen Ableitungen wirkt. Das kann ich auch schreiben als das Skalarprodukt von diesem Naplan-Operator mit sich selber. Und dann, ja gut, was kam dann raus? Da hatten wir dann auch noch gesagt, wir wollen so eine Art Kausalitätsprinzip einbauen, dass also was hier und jetzt passiert, kann nur beeinflusst sein von irgendwelchen Sachen, die irgendwo passieren, aber früher und nicht. Also es sollte keine Wirkungen aus der Zukunft geben. Und wenn man das halt gemacht hat, dann kam da am Ende raus ein räumliches Integral. Jetzt muss ich immer aufpassen, jetzt brauche ich mehrere Variablen. Es gibt immer einen Aufpunkt, das heißt, ich starte dort, wo ich gerade sitze und irgendwelche Felder angucke, und einen Quellpunkt, das ist das, wo was herkam, und diese Quellen sind halt J und Rho. Ja, und da kam halt raus, μ 0 und das war halt jetzt gerade der Witz mit der Retardierung. Ja, ich muss gucken, wenn ich am Ort X sitze, dann gibt es Beiträge von allen Orten im Raum, wo die Quellen sitzen, bei X'. Aber ich muss mir die Quelle für jeden Zeitpunkt angucken, der früher liegt und die Zeit, die das Licht braucht, um von X nach X oder von X' nach X zu kommen. Ansonsten sieht es aus wie in der Statik. Ja, das sieht ja fast aus wie so ein Coulomb-Potential, halt jetzt für jede Komponente von A, aber halt aufpassen, wenn die Quellen zeitabhängig sind, dann muss ich immer aufpassen, von jedem Quellpunkt muss ich zu dem Zeitpunkt gucken, früher gucken, die das Licht verzögert. Also das, in anderen Worten, wenn ich da die Sonne angucke, dann sehe ich die, wie die vor 8 Minuten war, weil das Licht von der Sonne hierher ungefähr 8 Minuten braucht. Und genauso für das Phi, da das μ0 habe ich hingeschrieben. Genau das gleiche, es ist halt nur, dass da jetzt 1 durch Epsilon 0 und die Quelle ist halt jetzt nicht J, sondern Rho. Also es ist nicht einfach, diese Felder zu berechnen für eine beliebige Ladungsverteilung und Stromverteilung. Ja, weil ich muss immer das hier, das verquickt sich dann, die Zeiten und die Zeit und Raum, die sind da irgendwie verquickt. Das hat auch mit Relativitätstheorie zu tun, da kommen wir aber vielleicht nächstes Semester zu. Gut, das war das, soweit waren wir jetzt am Montag. Und dann habe ich hier so ein Ding geschrieben, wie kriege ich da jetzt die Felder raus? Das sind diese Jefimenko-Gleichungen. Und ja doch, wir machen es. Das ist schon, dass es ordentlich gemacht ist. Also wir wollen ja also dieses A und Phi, das ist erstmal so physikalisch nicht, weil das liegt eh nur bis auf so eine Eichtrafo fest. Also was eigentlich physikalisch ist, sind hier E und B. Und da muss ich jetzt also Ableitungen bilden. Ne? Also jetzt führen wir Notation ein, also diese retardierte Zeit, T-Ret. Ja, das ist gerade immer dieses Argument, dass hier in der Zeitgesundheit die Zeit in dem Zeitargument dieser Quellen steht. Das definiere ich mir so zurecht. Minus x. Und jetzt, wenn ich Ableitungen bilde, ja, da muss ich ja da nach der Zeit ableiten, beziehungsweise nach den räumlichen Komponenten. Und immer aufpassen, da das Napla, das bezieht sich immer auf das x. Und wenn ich es irgendwie umrechnen will in x', immer schreibe ich noch r, hier x und x', dann schreibe ich ein Strichlein dran. Ja. Also gut, t-ret. Muss ich aufpassen, wenn ich Zeitableitungen oder beziehungsweise wenn ich räumliche Ableitungen bilde, dass da ein x vorkommt, sowohl hier unten, kommt aus der Greenschen Funktion, aber halt auch in diesem Zeitargument der Quellen, weil da muss ich halt immer diesen retardierten Zeitpunkt nehmen. Ja, und was da rauskommt, das nennt sich dann die sogenannten Jefimenko-Gleichungen. Warum auch immer, mir ist das ein Rätsel, weil die Gleichungen, die sind schon viel älter. Aber irgendwie hat der Yefimenko den da, die so besonders verwendet. Ich weiß es nicht, aber die heißen halt so. Und ja gut, das sind aber einfach die Felder, die ich rauskriege, indem ich hier die Gleichungen, die definieren mir E und B als durch diese Potenziale. Und na gut, jetzt muss ich halt irgendwie immer Ableitungen bilden. Und naja, also was ich auf jeden Fall brauchen werde, ist die Zeitableitung von diesem T-Ret. Wobei jetzt partielle Zeitableitung heißt, man lässt, also x und x' sind Konstanten für diese Ableitung. Also ist es hier ganz einfach. Ne? Die Ableitung von T-Ret nach der Zeit, also partielle Ableitung nach der Zeit ist natürlich, weil die Zeit nur hier so vorkommt, 1. Und dann brauche ich aber den Gradienten. Sehen wir gleich, dass wir einen Gradienten brauchen, und zwar jetzt bezüglich x, also ohne Strich. Und jetzt, na gut, jetzt muss ich hier die Ableitung bilden. Das ist einfach der Einheitsvektor. Ja, das können wir gleich nochmal angucken. Dann brauche ich noch was. Ja, man kann dann manchmal auch noch, wenn man da lieber nach x' ableitet, aber das brauchen wir hier gar nicht. Kann da auch noch ein bisschen rumrechnen mit, je nachdem, in welche Form man das bringen will. Jetzt aber nochmal schnell hierzu. Also was ich ja brauche, ist der Gradient hier von x minus x' und naja gut, das ist gleich die Wurzel aus dem hier. Ja, also die Quadrate addiert ist die Länge von dem Vektor Quadrat und daraus die Wurzel. Und davon wollte ich den Gradienten haben. Ja, und das ist jetzt, sind halt die Komponenten, Ableitung nach x1, Ableitung nach x2 und Ableitung nach x3. Ja, da habe ich einmal die äußere Ableitung, die Wurzel abgeleitet, gibt einfach 1 durch 2 mal diese Wurzel. Schreibt das nicht alles hin wieder, also immer das hier. Und dann brauche ich jetzt halt für die erste Komponente die innere Ableitung. Wenn ich nach x1 ableite, kommt nur hier was raus, nämlich 2 mal x1 minus x1 Strich. Das gibt nichts, weil ja partielle Ableitung nach x1 heißt, alle anderen x sind, sind konstant zu denken. Dann nach x2, da gilt dasselbe Argument, dann hat man hier halt die entsprechenden Komponenten. Ja, und jetzt hier kürzt sich das hier weg und dann haben Sie hier einfach x minus x' durch x minus x' Betrag. Also es ist einfach der Einheitsvektor dieser Differenzvektor zwischen Beobachtungs- und Quellpunkt. Und das Minus, das kommt hier von d minus. Das war das. Jo, sonst brauchen wir nichts. Ja, dann rechnen wir es doch mal aus. Also jetzt muss ich hier, es fängt an mit das hier lässt, ist ein Dings zu rechnen, das ist gerade Rotation von B. Naja gut, das ist μ0 mal Und jetzt die Ableitung, also Napla Kreuz. Ich schreibe einfach nur T-Ret. Ja? Für das T-Ret setzen Sie halt immer das hier ein. Ne? Ja, logisch. Sehr schön, danke. Ja, gut, ich habe halt wieder gesagt, ich kann integrieren und differenzieren, vertauschen. Und jetzt muss ich das halt ausxen. Naja, das Napla wirkt einmal direkt hier auf den Nenner hier, weil hier ein x steht und aber auch hier auf das T-Ret. Also arbeiten wir es halt ab. Ne? Also einmal habe ich hier die Ableitung von dem J, weil in dem T-Ret, also hier das x'. Da kümmert sich das Napla nicht drum. Ja? Das heißt nur Ableitungen nach x, nicht nach x'. Und das einzige von dem Faktor hier, was von x abhängt, ist das T-Ret. Ja, also kann ich das so schreiben. Das ist also wieder Kettenregel. Da, den Faktor, den schreibe ich vorne gleich hin. Und jetzt halt, wie gesagt, Kettenregel. Das ist... muss ich die Reihenfolge aber einhalten. Das Napla-Kreuz ist so rum, also jetzt muss ich die innere Ableitung erst hinschreiben. Ja, das ist einfach Napla-T-Ret. Das ist die Ableitung von dem Argument nach den x, nach dem Vektor x. Kreuz und die äußere Ableitung ist halt einfach dt von j. Und dann setze ich wieder die retardierte Zeit ein. So ist das zu lesen. Aber das reicht nicht. Ich muss noch dasselbe hinschreiben, also für das zweite Argument. Und ja, was habe ich da? Da habe ich halt... ich muss immer halt aufpassen mit der Reihenfolge. Ne? Also ich habe dann die Ableitung ja, diese Ableitung kreuzt das J und das ja, Produktregel. Ja? Dann na, dem passiert nichts. Ja, das ist halt in der Produktregel, da kriege ich halt zwei Terme. Gut, dann ist das μ0 durch 4pi, das 4pi tue ich mal davor. Ja, dann habe ich das Napla T-Ret, das hatte ich da irgendwo ja schon hingeschmalt, hier. Ja, da steht jetzt minus dieser Vektor. Kreuz J, da kann ich aber auch J kreuz diesen Vektor schreiben. Und der Vektor ist die partielle Zeitableitung und dann T-Ret eingesetzt für die Zeit. Kreuz dieses Napla T-Ret. Das Minus habe ich verwurscht, indem ich die Reihenfolge im Kreuzprodukt umgeändert habe. Mal spicken, ob ich den überhaupt noch... Sieht gut aus. Und ein 1 durch C. Und dann, ja gut, und dann schließlich brauche ich noch... Wieso habe ich hier jetzt ein Minus? Das Quadrat stimmt, das kommt hierher. Da steht das nochmal. Aber wieso habe ich da jetzt... Muss ich noch mal nachchecken. Also im Moment sieht es mir aber so richtig aus, oder? Habe ich irgendwo was? Na gut, also jedenfalls, und dann habe ich hier noch die Ableitung 1 durch x minus x'. Dieser Gradient, der ist minus. Das kennen Sie vom Coulomb, ne? Das ist genau dieselbe Rechnerei wie da oben. So, ja, minus. Ja, das gibt mir das Coulomb-Feld Kreuz J. Sollte eigentlich stimmen so.
Wie kommt jetzt dieses Betrag hoch 3?
Ja, das ist die Ab. Ja gut, das können wir schnell auch machen. Das ist dieses hier. Ja, das ist jetzt auch wieder Kettenregel. Da steht 1 durch irgendwas. Das 1 durch irgendwas abgeleitet gibt 1 durch dieses irgendwas zum Quadrat. Und dann steht natürlich noch hier die Ableitung von dem Ding selber. Aber das kann ich hier abschreiben. Das ist gerade... der Einheitsvektor von dem, was da drin steht, also minus x Strich. Hoch 3. Sie können auch direkt mit der Wurzel hier im Nenner hantieren, dann kommt natürlich dasselbe raus. Ich bin nur jetzt etwas verwirrt mit meinen Vorzeichen hier. Da habe ich ein Minus stehen. Warum denn nur das? Naja, gut, also ich check's nochmal nach. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt keinen Unsinn habe. Also im Skript steht es irgendwie mit einem anderen Vorzeichen. Steht genau mit dem. Also wenn ich dann da hier das Kreuzprodukt auch noch umdrehe, dann käme ich jetzt, wenn ich jetzt hier mich nicht irgendwo verrechnet habe, ich check's nochmal genau nach, dann käme ich auf μ0 x' und jetzt... mit allen J's vorne. Also, dann habe ich hier dtj Ganze durch. Quadrat. Und hier jetzt, wenn ich hier jetzt das wieder umkehre, das Vektorprodukt, dann kriege ich ein Plus. Also über das Vorzeichen bin ich sicher, weil das ist das Richtige, was rauskommen muss, wenn die Sache statisch ist. Das nennt sich dann auch Biot-Savarsches Gesetz. Dann hier, das schreibe ich mal jetzt so hin, dieses x minus x' hoch 3. Und dann steht hier noch x minus x' Vektorprodukt. Ja, wenn das J nicht von der Zeit abhängt, also für ein statisches, magnetostatisches Problem, dann steht da einfach J von x' kreuz x minus x' durch Betrag hoch 3 und das ist das Biot-Savarsche Gesetz. Also das Vorzeichen stimmt. Und hier habe ich im Skript komischerweise ich habe es gerade andersrum, habe gerade ein Forts anderes. Ich habe da ein anderes Vorzeichen hier. Na gut, ich check's nach. Also das war das. Und denselben Spaß noch für E. Das rechne ich jetzt aber nicht im Einzelnen vor. Also das ist einfach jetzt die Ableitung. Da müssen Sie das hier nach der Zeit ableiten. Und das hier ein Gradienten, also eine Ortsableitung. Und wenn man das zusammenbastelt, dann kriegt man E raus. Also minus del TA minus Gradient Phi. Und wenn man das alles ausxt, ja, den Gradienten von Phi, das geht ähnlich wie hier die Rotation von A, da steht halt nur ein Rho. Also 1 durch 4 Pi. Epsilon 0, das kommt aus dem Coulomb-Gesetz her vertraut vor, dieser Vorfaktor. Dann d3x'. Dann haben wir ein Rho von t retardiert. Ich weiß nicht, im Skript habe ich R geschrieben, x'. Das kommt bekannt vor, das ist der Coulomb, da kommt jetzt gleich noch ein x minus x'. Dann hat man aber halt auch, weil ich muss ja auch hier, wenn ich nach x ableite, muss ich auch wieder das retardierte Dings nachdifferenzieren. Und mit dem Minus zusammen kriege ich hier auch ein Plus, das stimmt. Aufpassen mit den Potenzen, dass die Einheiten nachher stimmen. Dann habe ich hier x minus x'. Ja, das kennen Sie, wenn das Rho zeitunabhängig ist, also Statik, dann kommt das hier raus. Rho mal von x' mal x minus x' durch den Betrag hoch 3, das ist genau die Coulomb-Kräfte aufsummiert oder die E-Felder von Coulomb über die ganzen Ladungen. Aber man kriegt noch einen Korrekturterm, nämlich minus del TA. Und das ist ganz einfach, weil das ist einfach nur hier, kommt nur eine Zeitableitung hin. Also minus warum kommt da jetzt ein C-Quadrat? Ach so, klar. Ja, Sie haben ja hier das. Sie haben da ja das μ0. Also das muss mit dem μ0 und dem Epsilon0 zu tun haben, dass da ein C-Quadrat rauskommt. Ja, und an dem passiert natürlich nichts, weil die Zeitableitung wirkt ja nicht auf den Ort. Irgendwie habe ich ein C da zu viel im Kopf da, weil es ja nur die Ableitung hier nach der Zeit ist. Okay, also ich check die lieber nochmal nach. Also Sie wissen so ungefähr, wie man das ausrechnet. Da steht eine. Ach nee, muss ich nachchecken, wo das herkommt. Jetzt rechnen wir aber mal lieber ein Beispiel, da wird es klarer. Verwirrt. Delta. Naja, ich prüfe es nochmal nach. Oder war da noch ein C irgendwo? Ah, egal, also wie gesagt, ich check's nach. Erzähle ich dann am Montag. Ja, was aber viel wichtiger ist, ist ein Beispiel. Das einfachste Beispiel, was aber halt auch sehr wichtig ist, also wie so was wie, wenn stellen Sie sich vor, Sie haben eine Antenne, so eine einfach ein Stück Draht, wo ein Strom drin fließt. Und die Länge von dem ist sehr klein gegenüber der Wellenlänge. Kommen wir gleich drauf. Dann hat man Dipolstrahlung. Und da ist der Witz jetzt, ich denke mir jetzt ein Teilchen, das einfach irgendwie harmonisch hin und her schwingt. Also Teilchen. Das soll eine Ortskoordinate y haben. Und ich mache einen schönen Wechselstrom und sage, der schwingt jetzt hier so, da schwingen Teilchen hin und her. Und da habe ich so eine kleine Auslenkung d. Und naja, gut, jetzt die entsprechende Ladungs- und Stromdichte, wenn ich nur ein Punktteilchen habe, ja, dann ist das einfach die Ladung mal eine Delta-Funktion. Ja. Also das sagt mir, das Teilchen befindet sich immer genau am Ort y zu jeder Zeit t. Ja, das heißt, wenn ich gucke, wo ist Ladung, dann ist nur bei r was und die Dichte ist halt entsprechend unendlich, weil ich kann ein beliebig kleines Volumen machen und da ist immer noch die ganze Ladung drin und dann gibt mir das im Limit so eine Delta-Funktion. Und das j, das ist jetzt immer Q mal V von diesem Teilchen. Q mal V von V mal die Ladungsdichte. Und das ist aber jetzt in der Tat Q mal, und V ist natürlich Y Punkt. So. Dann können Sie sich überzeugen, dass das dass die Kontinuitätsgleichung gilt. Ja, das muss ja immer gelten, sonst klappt das alles nicht mit diesen retardierten Potentialen. Und ja, warum ist das so? Naja, das Zeitableitung, die Zeit kommt nur hier vor, also ist del t rho gleich minus q. Y Punkt, innere Ableitung mal Napla. Das Napla wirkt jetzt natürlich nur auf R. Das ist die Ableitung, die innere Ableitung mal die äußere und dann Napla J. Das ist noch einfacher, weil hier hängt nichts ab von R außer hier die Delta-Funktion. Das ist alles konstant, kann ich die Naplas alle durchziehen, diese partiellen Ableitungen. Dann habe ich da y.napla und diese Delta-Funktion. Und dann sehen Sie tatsächlich, aha, das und das ist dasselbe bis aufs Vorzeichen, also gilt das hier. Und jetzt sagen wir mal, wir betrachten den Fall, dass dieses d sehr, sehr viel kleiner ist als den Abstand, wo ich mir das Feld angucke. Dann kann ich da eine Entwicklung machen. Weil sonst wird es echt, also wenn man das exakt jetzt rechnen wollte, das wird sehr kompliziert. Weil da, wenn da die Zeitabhängigkeiten da so drin sind, das wird, ja, weil ich immer diese retardierte Zeit da einsetzen muss, da wird das kompliziert, selbst mit der Delta-Funktion, die sich ja leicht integrieren lässt. Ist das kein Spaß, aber können ja mal annehmen, dass das d winzig klein ist. Stellen Sie sich vor, in einem Atom wackelt was hin und her und ich gucke hier von einem makroskopischen Abstand. Also wenn das r sehr viel größer ist als das d von den Ausdehnungen her, Längen her, Dann kann ich schreiben, dass Rho von T und R ja, da kann ich das Y in der allerniedrigsten Näherung kann ich es vernachlässigen. Da habe ich halt jetzt einfach eine Punktladung. Im Mittel sitzt die einfach am Nullpunkt. Ich einfach eine Punktladung Q im Ursprung. Aber ich will eine Ordnung mehr. Ich will ja wirklich sehen, dass da was schwingt und dass da Wellen emittiert werden, und da mache ich halt eine Taylor-Entwicklung plus irgendwas, was in der Ordnung y-Quadrat geht oder d-Quadrat geht. Genauso für j. Das Y-Punkt, wenn Sie das angucken, da oben, ja, das Y ist d mal cos Omega t, das Y-Punkt ist natürlich einfach minus d sin Omega t. Das hier geht schon in der Ordnung d, und wenn ich noch einen machen würde, hätte ich eine Ordnung d Quadrat. Also hier kann ich schon in der führenden Ordnung aufhören. Und naja, ich glaube, wir hören auf, weil das macht ja keinen Sinn, da jetzt das durchzuxen. Das machen wir in Ruhe am Montag. Also jetzt lässt sich das aber einfach da einsetzen in unsere, das habe ich alles aber weggewischt, also in diese Formel für die retardierten Potenziale. Und dann ist es eigentlich nur noch ein bisschen Algebra, um da die Felder auszurechnen. Und die diskutieren wir dann ordentlich. Ja. Und dann kommt da raus, da kommen tatsächlich Wellen raus. Wenn ich ganz nah gucke, dann sieht es aus wie ein statisches Feld, das halt zeitlich hin und her oszilliert. Und wenn ich ganz weit weg gucke, dann kann ich den Strahlungsfluss und alles Mögliche ausrechnen. Und das machen wir, wie gesagt, dann am Montag. Das war's für heute. Muss ich nur noch mal diese Ableitungen da checken.